Thomas will nicht nur die Beziehung einfach beenden, sondern er will ein Leben beenden. Also für ihn ist der Neustart gekoppelt an das Ende der Eva.
Das ist die Geschichte von einem besonders kaltblütigen Giftmord in einem Hundskommunenhaushalt in der Berner Aglo. Es ist ein Frühlingstag im Jahr 2021. Ein Mann mischt seiner Frau nach 25 Jahren als Paar Gift in Kaffee.
Er lässt zwei grosse Kaffee raus. In ihres schüttet er dann das Pulver, also das Kolchizin. Er geht dann zurück mit diesen beiden Tassen, gibt ihr ihres Kaffee. Sie trinkt es und von diesem Moment an ist eigentlich ihr Todesurteil gefallen. Vom Gift in ihrem Körper weiss zu diesem Zeitpunkt noch mehr einmal.
Das ist Folge 2 zu dem Fall. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann hören die doch zuerst. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Sarah Spreiter und bei mir im Studio steht Cedric Fröhlich. Er ist Redaktor beim Bund und bei der Berner Zeitung und befasst sich immer wieder mit Gerichtsfällen. Hallo Cedric.
Hoi Sarah.
Cedric, wo sind wir stehen geblieben?
Wir sind geblieben am 20. März 2021 bei der Eva, so nennen wir das Opfer in diesem Fall hier in diesem Podcast. Sie hat erste Vergiftungssymptome gezeigt. Sie hat ja einen Kaffee getrunken, den ihr Mann mit Kolchizin versetzt hat. Sehr viel Kolchizin. Sie ist dann ins Berner Lindenhofspital notfallmässig gegangen und dort hat man sie mal eigentlich mit einem Magen-Darm Grippe, erste Diagnose, höchstwahrscheinlich Magen-Darm-Grippe, wieder heimgeschickt.
Die Eva ist also daheim und es geht ihr schlecht. Sie hat Schmerzen und zwar immer mehr. Wie geht es denn weiter?
Ihr Zustand verschlechtert sich sukzessiv, aber das Perfide an dieser Geschichte ist, dass sie das nicht immer voll merkt. Also, es liegt auch am Gift, das ihrem Körper ist. Das wirkt nicht alles schnell, sondern über längere Zeit und maximal destruktiv. Aber die Symptome sind relativ dubios, eben vor allem Magenbeschwerden. Das heisst, man kommt nicht sofort drauf, oder man kommt mit gesundem Menschenverstand nicht drauf, hey, das ist eine Vergiftung mit Kolchizin. Bei ihr gehen also die Magenbeschwerden weiter. Sie muss sich weiterhin übergeben, ziemlich oft und wie man liest und hört, auch heftig. Sie klagt über anhaltende Übelkeit, starke Übelkeit. Und jetzt kommen wir nochmal schnell zu dem Perfide. Oder? Es gibt so eine ganz kurze Phase, wo sie das Gefühl hat, es ging ihr ein bisschen besser. Das ist, nachdem sie das erste Mal schon im Spital war und wieder daheim das Gefühl hat, jetzt tue ich da Magen-Darm-Grippe auskurieren. Aber die Phase ist nur sehr kurz. Also es gibt dann auch, in der Zeit, wo sie daheim ist, ist erstellt, dass sie nach Noroviren googelt, also nach den Symptomen von Noroviren. Und es ist dann aber so, dass irgendwann wirklich nicht mehr geht, auch wieder. Zwei Tage, nachdem sie das erste Mal im Lindenhofspital ist eingeliefert worden durch Thomas, entscheiden sie sich wieder zu gehen, also sie sind es nochmal zeigen.
Zurück im Spital, was heisst es dort jetzt?
Ja, zuerst einmal, man hat sie ja eigentlich, es war Corona-Peak gewesen, man hat sie auch noch getestet. Der Test ist noch nicht ausgewertet, die Stuhlprobe hingegen schon und dort kommt raus, es ist kein Norovirus. Also man kann sich eigentlich wirklich nicht ganz erklären, was da los ist. Man macht dann nochmal oder nimmt nochmal Blut und in diesem Blut erkennt man dann, dass wirklich der Gesundheitszustand wirklich heftig eingebüßt hat, dramatisch, dass nämlich ihre Nieren und ihre Leber eigentlich die Funktion haben aufgegeben.
Und der Thomas, was macht er in dieser Zeit?
Das ist nicht so ganz klar. Also er fährt sie in das Spital jeweils, aber weil Corona-Zeit ist, nehme ich jetzt mal einfach an, dass er nicht bei allem dabei ist. Es ist schon so in den Gerichtsunterlagen. Zum Teil steht es so, dass er sie immer mal wieder besucht, auch später, weil die Eva wird das Spitalbett, muss man sagen, nicht mehr verlassen von diesem Zeitpunkt an. Sie wird dann verlegt in die Intensivstation vom Inselspital, wo eigentlich der Kampf um ihr Leben dann so richtig losgeht, also wo die Ärztinnen und Ärzte wirklich anfangen, alles aus dem Köcher zu ziehen, was sie haben, um dieser Frau das Leben oder das Leben von dieser Frau noch irgendwie zu retten. Der Thomas ist dann immer mal wieder auf Besuch. Er schreibt in dieser Zeit aber auch mit einer anderen Frau, wo er sich ein bisschen verliebt hat. Er ist aber immer so ein bisschen da. Er ignoriert die Situation nur bedingt, sagen wir. Er ist da, aber er sagt einfach niemandem, was wirklich Sache ist, weil er ist der Einzige, der an diesem Zeitpunkt weiss, was im Körper von seiner Frau vorgeht.
Er träumt stattdessen weiterhin von seinem Neustart, von seiner Zukunft, während es der Eva eben immer schlechter geht. Wie lange geht das so weiter?
Also ihr Todeskampf endet nach dem 24. März Vormittag. Sie hat ein multiples Organversagen. Also es setzt nach der Niere und Leber irgendwann auch die Lunge und das Herz aus. Die Ärzte bereiten der Thomas und andere Angehörige auch auf das Schlimmste eigentlich vor. Sie sagen, dass das Leben noch an seinen Faden hängt und dass es auch nichts mehr wird mit der Rettungsaktion. Und am Schluss stirbt sie, weil ihr Körper vereinfacht gesagt aufgibt. Und zwar so ziemlich jeden Teil davon.
Wie geht der Thomas mit dem Tod von seiner Ehefrau, der Eva, um?
Ja, das ist noch schwer zu sagen, weil er in dieser Phase ja nicht verdächtigt wird. Und gegen aussen, im Urteil steht es so vom Regionalgericht, mimt er so ein bisschen den trauernden Ehegatten. Vielleicht ist er auch effektiv traurig, man weiß es nicht. Vielleicht ist er schockiert über sich selber. Vielleicht hat er auch das Gefühl, so, jetzt ist es erledigt. Das ist letztlich immer offen bei so Fällen. Man sieht nie in den Kopf von einem Menschen. Es ist immer eine Interpretation von äusseren Handlungen. Aber er macht dem zumindest alles das, was man so ein bisschen erwarten kann von einem Mann, der gerade seine langjährige Ehepartnerin verloren hat. Was aber auch noch auffällig ist, oder? Ich rede jetzt da die ganze Zeit von Todeskampf und das klingt so ein bisschen eigentlich viel zu harmlos. Es ist eine Agonie. Also die Eva leidet während Tagen, hat Schmerzen, starke Schmerzen. Und auf das scheint der Thomas eigentlich nicht wirklich zu reagieren. Zumindest findet man nie wirklich etwas, wo wie echte menschliche Emotionen und Trägung irgendwo durchzeigt.
Wir sehen zwar nicht in den Kopf von Thomas innen, aber was passiert zu dieser Zeit alles von außen betrachtet?
Ja, eben von außen betrachtet ist er der trauernde Ehegatte, der seine Frau verloren hat. Auf eine völlig unerklärliche Art und Weise. Er verhält sich so wie ein Mensch, der einen engen Angehörigen muss gehen. Also er fängt an zu planen. Beerdigung, Kremierung. Er informiert die Angehörigen, Freunde, Kolleginnen per SMS, eigentlich relativ unmittelbar, nachdem die Eva aus dem Leben geschieden ist. Und das ist, das hält er aber sehr knapp. Es endet dann so im Stil von: Ich habe leider keine guten Nachrichten. Die Eva ist unglücklicherweise verstorben. Aber ich werde sie in guter Erinnerung behalten. Liebe Grüße, Thomas.
Also alles, was du jetzt eigentlich sagst, das klingt ja nach einem ziemlich normalen Verhalten, wenn eine Person stirbt, die einem nahe war. Aber gleichzeitig ist es ja der Thomas, der verantwortlich ist für den Tod von Eva. Wie passt das zusammen?
Zuerst muss man mal sagen, das Absurde eigentlich an diesem Fall und am Thomas ist, dass er wie zwei Sachen parallel macht. Einerseits bringt er einen Menschen um und andererseits malt er sich gedanklich eine Zukunft aus, ein neues Leben, irgendwie ein Neustart. Und die beiden Sachen, die überlagern sich immer, permanent. Also die absolute Widersprüchlichkeit von diesen beiden Pfaden, die er da beschreitet, das ist wirklich etwas, was sich durch den ganzen Fall zieht. In diesem Fall war es so, dass er sehr konkret ja Pläne offenbar hatte, und zwar jetzt für die zweite Schiene, nämlich für das neue Leben. Er hat sich zum Beispiel nach dem Tod von der Eva für eine Nasenkorrektur und ein Facelifting in einer Schönheitsklinik angemeldet. Er hat auch Ferienpläne geschmiedet, Schottland, Mallorca. Nicht nur für sich natürlich, sondern auch für seine Mitarbeitenden, für die Frau, die er Gefühl für sie entwickelt.
Nach dem Tod von Eva weiss noch niemand von dem Gift in ihrem Körper. Es ist aber eine Frau, anfangs 50, sie ist gesund und sie stirbt plötzlich unerwartet. In so einem Fall, Was passiert da normalerweise als nächstes?
Normalerweise geht mir nicht davon aus, dass im Körper von einer Frau in diesem Alter, in diesem Zustand, nicht auf das Mal alle Organe aufgeben. Darum kann man wie nicht sagen, ja, was ist jetzt da das Standardprozedere, sondern es kommt eben eigentlich ein Ausnahmeprozedere ins Rollen. Der Arzt ist es wirklich irgendwie unerklärlich, was da passiert ist. Wie kann das sein? Und dann gibt es den Fall, den Ausnahmefall, dass die Ärztinnen und Ärzte eben einen außergewöhnlichen Todesfall anmelden. Und das machen sie, indem sie die Polizei informieren. Relativ simpel. Und einfach mal erklären, dass sie sich eben nicht erklären können.
Das ist also der Zeitpunkt, wo jetzt die Behörden ins Spiel kommen.
Ja, genau. Polizei und Staatsanwaltschaft primär. In diesem Fall fangen sie aber eigentlich an, sich das mal genauer anzuschauen oder zumindest sich Überlegungen zu machen, wer sich das genau anschauen kann. Und in diesem Fall ist der Ball früher oder später beim Staatsanwalt Marco Amstutz gelegen.
Das war am 24.03.2021. Ich hatte BIG. Der Meldeeingang war, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine 54-jährige Frau, die am Multiorganversagen gestorben ist. Wir haben sie 4 Tage vorher schon mal im Spital eingeliefert. Sie ist zwischenzeitlich wieder heimgegangen und es ist einfach immer wie schlechter geworden. Und man hat sich nicht so recht können erklären. Darum ist dann von Seite des Spitals eine Meldung auch an die Polizei gegangen. Und nachher hat man den Prozess außergewöhnlichen Todesfall ausgelöst. Und ich bin dann informiert worden und habe die Legalinspektion, wie so üblich in diesen Konstellationen, angeordnet. Und dann hat ein Schritt den anderen gemacht, ja.
Es wird also eine Legalinspektion angeordnet, das heisst, der Leichnam von Eva, der wird jetzt genauer auf Todesursache untersucht. Cedric, was bedeutet das jetzt für den Thomas als Täter? Hat man ihn denn schon in Verdacht?
Ja, es ist jetzt die kurze Phase von der Ungewissheit. So stelle ich mir das vor für ihn. Zu diesem Zeitpunkt redet noch niemand von einem Verbrechen oder von einer Tötung oder von Mord, Vergiftung. Das ist alles noch gar nicht auf dem Tisch. Was allerdings ohne Tatsache ist, ist, dass relativ viele Leute ein mulmiges Gefühl bei dieser Sache haben. Nicht nur die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, sondern auch bei der Staatsanwaltschaft kommt so das Gefühl auf, irgendetwas stimmt da nicht.
Das ist merkwürdig gewesen. Es hat sowieso nicht so viel Sinn gemacht, dass so eine junge Frau so stirbt. Aber ja, wir sind in unserer Tätigkeit sehr oft mit außergewöhnlichen Todesfällen konfrontiert und eine Erklärung gibt es in den meisten Fällen.
In dem Fall von Eva gibt es bis zu dem Zeitpunkt aber noch keine Erklärung für ihren Tod. Wie sucht man weiter?
Ja, das führt dazu, dass man weitere Abklärungen in den Weg leitet. Und das ist primär eine Obduktion, würde man jetzt vereinfacht sagen. Aber genauer ist es ein toxikologisches Gutachten, wo man mal noch genau anschaut, was hat die Frau eigentlich im Blut, was ist alles in ihrem Körper eigentlich rum.
Wir hatten Umfeldabklärungen schon zu dem Zeitpunkt gehabt, wo wir gewusst haben, es macht keinen Sinn, dass sie an dem stirbt. Sie hat keine Vorerkrankungen gehabt, nichts. Man hat auch nachher merkwürdige Totenflecken gehabt, die auch ein Hinweis sein auf eine mögliche Vergiftung, kann, aber muss nicht. Und schlussendlich hat es im Gesamtbild dann einfach keinen Sinn gemacht. Und darum hat man auch gesagt, okay, wir müssen jetzt hier die Obduktion anordnen mit den entsprechenden toxikologischen Gutachten.
Im Fall von der Eva, was kommt denn bei diesen weiteren Untersuchungen raus?
Ja, es kommt eigentlich alles ans Licht. Also, dieses Gutachten ist eindeutig. Im Körper von der Eva findet man eine sehr hohe Konzentration von dem Kolchizin. Wie schon mal erwähnt, es war etwa die 6-fache Menge initial mal von dem, was ein Mensch mit ihrem Mass töten kann oder wird töten.
Das Kolchizin hat dort einfach nicht angehört. Und wie man ja weiss, ist das das Gift der Herbstzeitlosen, wo viel mit Bärlauch verwechselt wird. Und entsprechend hat man halt auch diese Möglichkeiten abgeklärt.
Und jetzt hat man es eigentlich schwarz auf weiß, dass sie ist vergiftet worden.
Wie typisch ist es, dass man so eine Leiche mehrmals untersucht, wie man jetzt eben bei der Eva gemacht hat?
Soweit ich weiß, ist das nicht sehr typisch. Normalerweise stellt eine Ärztin oder ein Arzt den Todeszeitpunkt von einem Menschen fest und auch die Todesursache. Und wenn das einigermaßen aufgeht, dann wird der Mensch früher oder später kremiert, beerdigt. Dann fragt da niemand mehr gross nach.
Was passiert denn?
Ja, jetzt kommt die ganze Maschinerie eigentlich richtig in Gang. Die Strafverfolgung macht sich an die Arbeit. Und das heisst, in so einem Fall, bei so einer Faktenlage, auch, dass man entsprechende Ressourcen einsetzt, weil das ist jetzt nicht irgendein Verkehrsvergehen oder irgendein Drogendelikt, sondern hier geht es um ein wirkliches Kapitalverbrechen, um eines der schwersten Verbrechen, die man in der Schweiz begehen kann. Also in den darauffolgenden Tagen sind x Einvernahmen gemacht worden. Also man hat Bekannte befragt, man hat sich im Umfeld von dem Ehepaar mal schlau gemacht, wie sie die eigentlich gesehen miteinander. Man hat aber auch also wirklich alle Richtungen ermittelt. Und gleichzeitig hat man, und das wird relativ deutlich, wenn man sich auch mal die Geschichte von den Ermittlungen so ein bisschen genauer anschaut, anhand von den Urteil und Anklageschriften und so weiter, dann merkt man, dass sich der Kreis um Thomas zuziehen.
Die Polizei war in sehr engem Kontakt mit dem Ehemann, hat mit ihm geredet, ist an der Heime vorbeigegangen. Also man hat einfach die Suche nach einer Todesart oder Todesursache hat man auf dem Weg bestritten. Es ist mir geschildert worden, dass er ein sehr Anständiger ist, kooperiert, aber auch keine Erklärung kann liefern kann, warum jetzt seine Frau verstorben ist.
Während der Ermittlungen gibt es verschiedene Hinweise, die am Schluss zum Thomas führen, zu ihm als Täter. Ich habe sie sicher nicht alles ausbreitet, aber man hat zum Beispiel herausgefunden, dass er sich die Medikamente bestellt hat, dass er sie an sein Postfach liefern und dass er sie dort auch abgeholt hat. Und das fällt irgendwann auch jemandem auf. Und in diesem Fall war das der Schweizer Zoll, der eine Meldung gemacht hat an die Berner Behörden, dass man so eine Medikamentenlieferung, eine davon hat aufgehalten an der Grenze. Und das ist dann Smoking Gun, kann man sagen. Zu diesem Zeitpunkt ist dann klar, jetzt richten sich die Ermittlungen ausschließlich gegen Thomas, also er ist jetzt das Ziel. Das ist am 1. April 2021. Es ist ja so, auch gar nicht so viel Zeit vergangen seit dem Tod von Eva.
Wir haben natürlich immer wieder Zweifel auch, jetzt als Mensch, hat er es wirklich gemacht, hat er es nicht gemacht. Aber es sind immer wieder neue Elemente dazugekommen, wo wir einfach gemerkt haben, hey, nein, es gibt keine anderen Varianten, außer dass er das gemacht hat. Beispielsweise haben wir eben 1, 2, 3, 4 Wochen, ich weiss nicht mehr genau, wie viel es später war, auch in seiner Handyhülle noch Kolchizinpulver gefunden, wo auch bis dann nicht erklärbar war. Ganz am Anfang, bei der ersten Hausdurchsuchung in der Wohnung von ihm, hat man noch die Kolchizin-Tablette versteckt in einer Wanduhr gefunden. Man hat dann weitere belastende Elemente auf seinem Handy gefunden und das hat alles nicht zu seinem Aussagenverhalten gepasst. Und man hat dann immer wieder sein Aussagenverhalten überprüft und hat dann auch durch das gemerkt, dass alles, was man probiert zu entlasten für ihn, führt wieder zu einer zusätzlichen Belastung.
Die Festnahme von Thomas geht näher am 7. April über die Bühne.
Es scheint so, als hätten ganz viele verschiedene Teile zusammenkommen, dass man jetzt auf den Thomas als Täter kommt, ihm auf die Spur kommt. Wie gross wäre jetzt die Chance gewesen in diesem Fall, dass der Täter mit der Tat davonkommt?
So wie man es liest, so wie sich der Fall präsentiert, sind da alle wirklich irgendwie wachsam gewesen. Was man vielleicht dazu ganz simpel auch noch festhalten muss, ist, die Medizinerinnen und Mediziner, die noch um das Leben von der Eva gerungen haben, die haben natürlich nicht als erstes im Kopf, ja, oh, was ist echt das? Was passiert da? Sondern prioritär ist das Leben, also dass man sich retten kann. Und darum kommt dann eigentlich auch das Ganze hinterfragen von der Kausalität, auch von wie es zu dem ist gekommen, kommt dann eigentlich erst nachdem sie schon tot ist.
Der Eva hat mir nicht mehr helfen können. Jetzt legt der volle Fokus auf den Thomas.
Ja, genau, wie gesagt, er wird am 7. April festgenommen. Am gleichen Tag wird auch Untersuchungshaft beantragt und letztlich auch verfügt. Er wird das erste Mal einvernommen, und zwar wirklich als Hauptverdächtiger. Nicht einfach nur als Zeuge oder Auskunftsperson, sondern wirklich als er im Zentrum von dieser ganzen Geschichte. Und es ist eigentlich so ein Shift, der in jedem Fall zwangsläufig passiert. nämlich dass das Opfer irgendwo im Hintergrund verschwindet. Das ist dann auch später, gerade auch, wenn man so einen Fall journalistisch begleitet, immer auch eigentlich ein echtes Problem. Also das ist eigentlich die Geschichte von dem Menschen, der es verdient hat, dass man sie erzählt, die Geschichte die endet. Und stattdessen fokussiert man sich auf den oder die oder wer auch immer, der Unrecht begangen hat. Der, der das Leben in diesem Fall beendet hat, eben in diesem Fall für Thomas. Der Fall bekommt langsam seine Umrisse. Man glaubt, den Täter zu haben. Es gibt viele Indizien, die gegen den Mann sprechen. Man vermutet gleichzeitig ein Motiv. Auf der anderen Seite ist Eva eben nicht mehr da. Und die ganz grosse Frage, die bleibt unbeantwortet. Wie kann es kommen, dass jemand auf diese Art und mit diesen Mitteln einen anderen Menschen umbringt?
Das war Folge 2 vom Fall Gift im Kaffee. Und so geht es nächste Woche weiter. Ein unauffälliger Mann wird zum kaltblütigen Mörder. Wie kommt es zu dem?
Es hat x Möglichkeiten gegeben, wo er auch mal den Stopp-Knopf drücken konnte. Das hat er nie gemacht. Also kühl kalkuliert, durchgezogen. Ein bisschen wie bei einem Programm.
Hat ihn die Liebe zu einer anderen Frau zum Mörder gemacht?
Er hat dann vielleicht für sich müssen die Entscheidung treffen, aufgrund von einem vielleicht Schwarz-Weiß-Denken, auch entweder oder. Und er hat sich dann dafür entschieden, seine Frau zu töten.
Und wie beurteilt das Gericht so einen Fall, wo die Hauptzeugin bereits tot ist? Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Habt ihr Kritik, Lob oder Fragen zu dem Fall, dann schreiben uns einfach an podcasts@tamedia.ch. Der dritte und letzte Teil der kommt nächste Woche raus. Und zu dem Podcast gibt es übrigens auch noch einen Newsletter, den kann man abonnieren unter tagesanzeiger.ch/crime. Machen das doch, dann kriegen ihr jedes Mal eine Nachricht, wenn eine neue Folge draussen ist oder wenn wir noch mehr spannende Inhalte über wahre Verbrechen in der Schweiz haben. Der Fall «Gift im Kaffee», den könnt ihr gratis hören. Aber im nächsten Fall braucht ihr dann ein Abo. Ihr könnt jetzt schon ein Probeabo abschliessen und die nächsten 6 Monate jede Woche eine neue Folge hören. Mehr Infos dazu gibt es unter podcast.tagesanzeiger.ch. Recherchiert und erzählt hat heute gefallen der Cedric Fröhlich. Produziert worden ist die Folge von Noah Fendt. Sounddesign kommt von Tobias Holzer. Tina Huber und Mirja Gabatuller sind für die Redaktion zuständig. Und mein Name ist Sarah Spreiter. Bis nächste Woche. Ciao.